Deutschlandfunk Kultur Interview.
Heute wäre der Brexit gewesen, wenn das britische Parlament es denn geschafft hätte, eine Entscheidung zu treffen. Oder es wäre kein Brexit gewesen, wenn das Volk beim Referendum eine andere Entscheidung getroffen hätte. Oder es ist Brexit, ohne dass jemand eine Entscheidung über das Wie hinbekommen hat. Sie haben das ja alles mitbekommen in den letzten Tagen. Es gibt jetzt ein Buch, das in Großbritannien frisch erschienen ist, Anfang März. The Intelligence Trap heißt es. Und geschrieben hat es der britische Wissenschaftsjournalist David Robson. Es sind wissenschaftliche Erkenntnisse zu Intelligenz, akademischem Erfolg und deren Einfluss auf die Fähigkeit, kluge Entscheidungen zu treffen. Und eines der Ergebnisse, das in diesem Buch veröffentlicht ist, lautet: Intelligenz kann unter Umständen hinderlich sein, wenn es darum geht, kluge Entscheidungen zu treffen. Und wir wollen nun wissen, warum, wann das so ist und was man dagegen tun kann. Und auch am Beispiel des Brexit. Ich habe vor unserer Sendung mit David Robson gesprochen. Guten Morgen, Mr. Robson.
Good morning.
Warum treffen gerade besonders intelligente Menschen so unerklärlich schlechte Entscheidungen?
I would say maybe the best place to start would be to think of a metaphor and to imagine the brain as a kind of vehicle or car.
Fangen wir vielleicht mit einer kleinen Metapher an. Sie haben ein wunderbares Auto mit einem Supermotor, der unwahrscheinlich viel PS hat. Aber was nutzt Ihnen dieser Supermotor mit den vielen PS, wenn Ihr Lenkrad nicht viel taugt und wenn alle anderen Teile des Autos mit diesem Motor noch nicht mithalten können? Dann kann es Ihnen sogar passieren, dass Sie von einer Klippe fallen, weil der Motor einfach zu mächtig ist und alles andere nicht funktioniert. Ähnlich verhält es sich eben manchmal auch mit Intelligenz, weil die Intelligenz sehr komplex ist. Man kann über sehr viel Gehirnmasse sozusagen verfügen, hochintelligent im Kopf sein. Aber wenn es an etwas fehlt, nämlich sozusagen ein Ausgleich, um diese Intelligenz zu hinterfragen, um diese Intelligenz irgendwie auch zu kontrollieren, dann kann es eben sein, dass einen diese Intelligenz sogar auf Abwege führt. Und das sehen wir gerade in vielen aktuellen Diskussionen. Wenn dann noch hinzukommt, dass hochintelligente Menschen, die oft sehr schlechte Entscheidungen treffen, emotionale Gründe plötzlich mit einfließen müssen. Nehmen wir beispielsweise die Frage des Klimawandels und schauen wir auf die USA, auf die aktuelle Diskussion. Demokraten, die über eine höhere Intelligenz verfügen, die wirklich intelligente Menschen sind, haben die Meinung, dass der Klimawandel wirklich existiert und eignen sich damit die Meinung aller leitenden Wissenschaftler an. Es ist bewiesen wissenschaftlich, dass es den Klimawandel gibt. Ihre Kollegen der Republikaner, die über die gleiche Intelligenz verfügen wie die Demokraten, lehnen das aus parteipolitischen Gründen ab. Es ist Teil der republikanischen Identität zu sagen, dass es den Klimawandel nicht gibt, dass das eine Erfindung ist. Und man benutzt dann seine gesamte Intelligenz eigentlich nur dafür, zu beweisen, dass die andere Seite falsch liegt und gerät eben so auch auf Abwege.
To explain their beliefs and to demolish the evidence against them. And so in that sense, their intelligence is leading them astray.
Mr. Robson, Sie sind Brite, Sie leben in London. Da müssen wir, wenn es um schlechte Entscheidungen geht, natürlich sofort an den Brexit denken und daran, wie das Unterhaus in den letzten Monaten immer wieder keine Entscheidungen hinbekommen hat. Inzwischen hat es sich zwar etwas Macht zurückgeholt von der Regierung, aber doch am Mittwochabend keine der 8 Möglichkeiten genommen und sich dafür mehrheitlich entscheiden können. Sitzen im House of Commons schlicht zu viele kluge Leute, dass sie sich so schwer tun, auch klug zu entscheiden?
That's a really good point. So I would need to break that down a little bit.
Ja, das ist eine interessante Beobachtung. Ich werde gleich darauf kommen, aber lassen Sie uns zuerst wirklich über die Situation im Parlament zurzeit reden. Es ist wirklich lachhaft, was da geschehen ist in letzter Zeit, dass Sie es nicht geschafft haben, zu irgendeiner Entscheidung zu kommen. Und das ist genau das, was ich gerade ausgeführt habe. Das ist, wenn man in seinem Argumentieren sozusagen ein Motiv hat. Und der Brexit hat so ein starkes emotionales Motiv. Jeder hat sich da positioniert und argumentiert dann sozusagen nur noch aus der Emotion heraus. Und je mehr Bildung und je mehr Intelligenz man hat, umso mehr neigt man dazu, dann auch zu polarisieren und nur noch seine eigene Seite zu sehen und eben auf die andere Seite gar nicht zu hören und auch eben unfähig zu sein, Kompromisse einzugehen. Das Problem liegt darin, dass es sich bei den meisten Mitgliedern des Parlaments eher um weiße, mittelalterliche Männer handelt, die schon ein gewisses Alter haben. Es gibt kaum Frauen. Es fehlt an Vielfalt und sie kommen mehr oder weniger alle aus wohlhabenden Familien. Das heißt, es gibt keine soziale Vielfalt. Es gibt keine Arbeiter oder kaum Arbeiter. Und wenn es an solch einer Vielfalt mangelt, dann fehlt es letztendlich eben auch an Nuancen. Und da ist der soziale Zusammenhalt einfach nicht gegeben.
They can really start to draw on different experiences to come to a better, more nuanced consensus than if everyone comes from a very similar position in their past.
Sie sind Wissenschaftsjournalist und Wissenschaft folgt ja grundsätzlich den Gedanken der Aufklärung, also der Frage, was ist Behauptung, was sind belegbare Fakten. Welche Note stellen Sie denn der Wissenschaft Ihres Landes einerseits und den Politikern andererseits aus, wenn es darum geht, Fakten und wissenschaftliche Analysen zu einem Brexit und dessen Folgen öffentlich zu machen und die Folgen dann auch zu beachten?
So I would say I'm not a kind of an economist.
Ich bin jetzt kein ausgewiesener Wirtschaftsfachmann, aber es herrscht ganz klar ein Konsens unter Wirtschaftswissenschaftlern, wenn sie nicht irgendwie in irgendwelchen Thinktanks vielleicht sich zu sehr engagiert haben, dass sie vielleicht nicht mehr besonders glaubhaft wirken. Aber es herrscht dieser Konsens unter Ökonomisten, unter Wirtschaftswissenschaftlern, dass der Brexit auf kurze Zeit der Wirtschaft sehr viel Schaden zufügen wird. Und das wird wahrscheinlich auch über mehrere Generationen der Fall sein. Und dieser Fakt hat keine sehr große Rolle gespielt, zumindest nicht bei den Befürwortern des Brexit, bei den Politikern. Die haben sich damit einfach nicht auseinandergesetzt. Vielleicht wollten sie auch nicht wahrhaben. Auf jeden Fall ist das in der ganzen Brexit-Diskussion relativ untergegangen. Und dann kommt eben auch noch hinzu, dass ich glaube, dass nur sehr, sehr wenige Mitglieder des Parlaments überhaupt einen wissenschaftlichen Hintergrund haben. Und ich finde das sehr irritierend als Wissenschaftsjournalist, weil das einzige prominente Beispiel, was mir wirklich einfällt, ist Margaret Thatcher. Und da wissen wir, sie war Chemikerin. Aber das fehlt eben im Parlament. Und daher sehe ich eben auch dieses Problem, dass viele eben eher auf ihr Gefühl setzen, eher auf ihre Haltung setzen und sich eben nicht genug mit den wissenschaftlichen Fakten auseinandersetzen. Und das führt dann zu solchen Fehlentscheidungen.
If you want governance to be evidence-based and to kind of be based on reason rather than belief.
Letzte Frage, Herr Robson, die stellt man sich natürlich automatisch. Hat Großbritannien auf der einen wie auf der anderen Seite bei den Remainern und auch bei den Brexiteers viel mehr auf den Bauch gehört statt auf den Kopf?
I would say absolutely that the majority of people really listened to their kind of gut instincts rather than looking at it from a more analytical point of view.
Ja, das sehe ich auch so. Die Leute haben gerade bei diesem Thema des Brexits doch sehr auf ihr Bauchgefühl gehört und haben überhaupt keinen analytischen Standpunkt eingenommen. Und das ist genau das, was ich schon die ganze Zeit erwähnt habe, dieses sogenannte Argumentieren nur nach gewissen Motiven, die man eben hat. Und da hört man dann eben auf sein Bauchgefühl, ganz egal, ob man für Remain war oder ob man für Leave war. Und es waren eben diese rein emotionalen Gründe, die die Leute dazu geführt haben, sich zu entscheiden, als es zu diesem Referendum kam. Und dann, wenn man über eine gewisse Intelligenz verfügt, ist man eigentlich nur noch dabei, seine Entscheidung irgendwie zu rechtfertigen und die Argumente der Gegenseite einfach nur noch zu vernichten. Das ist letztendlich, was passiert ist, und das ist das große Problem, gerade bei so einer essentiellen Frage wie dem Brexit, dass die Leute auf ihr Bauchgefühl gehört haben und erst sehr viel später hat sozusagen der Kopf noch einmal zugeschlagen und hat sich noch mal eingeschaltet. Aber es braucht einfach einen sehr viel rationaleren Hintergrund, um solche Fragen zu beantworten.
And it's only later that our intelligence kicks in to serve those emotions, rather than to look at it from a more dispassionate, rational point of view.
Also es braucht auch mehr Wissenschaftler. Danke an David Robson, den Wissenschaftsjournalisten, der von der BBC uns zugeschaltet war. Mit ihm habe ich gesprochen über die Thesen seines in Großbritannien erschienenen Buches The Intelligence Trap. Thank you, Mr. Robson.
Thank you very much.